ARD Sounds.
Tissy Boyle, Autor von Romanen wie Blue Skies, Tortilla Curtain, Ein Freund der Erde. Tissy Boyle ist der Popstar der amerikanischen Literatur. Und heute ist er zu Gast hier im Literaturpodcast Buchgefühl. Marie Schöss begrüßt Sie zu Gespräch und Lesung aus Tissy Boyles neuer Geschichte 2036.
Ich konnte nicht anders, als die politische Situation in Amerika zu thematisieren. Deshalb habe ich eine Satire auf die gegenwärtige Regierung geschrieben. Alles aufs Jahr 2036 projiziert.
Die Einrichtung in Lompoc, ehemals ein Gefängnis, war zum Zweck der politischen Resozialisierung umgestaltet worden. Man hatte die Außenmauern mit riesigen bunten Blumen bemalt, sodass der Komplex nicht wie eine Strafvollzugsanstalt, sondern eher wie eine Grundschule aussah. Vor dem Resozialisierungszentrum erwartete uns ein Team von Teenagern in marineblauen Blazern. Sie befreiten uns mit ihren Zickzackscheren von den Kabelbindern und führten uns paarweise durch den umzäunten Eingangsbereich ins Hauptgebäude, wo wir Zahnbürsten und Pyjamas mit roten, weißen und blauen Diagonalstreifen bekamen und zu den uns zugewiesenen Stockbetten im Schlafsaal gebracht wurden.
Tissy Boyle hat die Politik der USA immer kritisch begleitet. Er hat ein Leben lang in seiner Literatur verarbeitet, was gerade passiert. Und er tut das auch in dieser Geschichte. Er stellt sich vor, wohin sich die USA in 10 Jahren entwickelt haben könnten. Weg vom großen Vorbild westlicher Demokratien, nämlich hin zu einem faschistischen System. 2036 heißt die Geschichte aus seinem neuen Erzählband »Das Ende ist nur ein Anfang«, der erst in ein paar Wochen veröffentlicht wird. Aber wir dürfen Ihnen schon heute etwas daraus vorstellen. Unsere Folge zum 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag. In dieser Geschichte erzählt Tissy Boyle von einem Amerikaner, der auf den ersten Blick unpolitisch wirkt, ziemlich harmlos, der aber trotzdem in einem Gefängnis landet, das Kritiker der US-Regierung auf Linie bringen soll. Warum er da ist, weiß niemand genau. Vielleicht, weil sein Bruder aufgefallen ist als Kritiker des Präsidenten. Vielleicht aber auch aus irgendeinem anderen fadenscheinigen Grund, denn einen Prozess gab es nie. Rechtsstaatlichkeit, ein faires Verfahren, all das gehört der Vergangenheit an in diesen fiktiven USA im Jahr 2036. Warum haben Sie diese Zukunftsvision entworfen? Das habe ich Tissy Boyle gefragt.
I couldn't stand not addressing the political situation in America. I don't want to be held captive by it, but I wanted to address it because I'm so outraged.
Ich konnte nicht anders, als die politische Situation in Amerika zu thematisieren. Ich musste etwas sagen, weil ich so empört bin. Deshalb habe ich eine Satire auf die gegenwärtige Regierung geschrieben. Alles aufs Jahr 2036 projiziert. Ich hatte großen Spaß mit dieser Idee einer Umerziehungsanstalt und mit der faschistischen US-Regierung, die wir heute sehen. Das Problem bei der Geschichte ist, ich habe sie, glaube ich, im Frühjahr vor einem Jahr geschrieben. Und die Ideen der Regierung haben meine Satire bei weitem übertroffen. Sie ist jetzt schon ein historisches Dokument.
Was Ihren Protagonisten angeht, ich fand den am Anfang der Geschichte eigentlich ganz sympathisch. Er kam mir wie ein anständiger, eigentlich auch prinzipientreuer Mensch vor. Etwas zu unpolitisch vielleicht, aber im Grunde harmlos. Aber er entwickelt keine Widerständigkeit. Er kam mir noch nicht mal richtig wütend auf die Regierung vor. Auch dann nicht, als er inhaftiert wird. Stattdessen nimmt er sich vor, einfach für die Tests zu lernen, die man bestehen muss, um wieder freizukommen und sich überhaupt fügsam zu zeigen. Ist das eine Angst, die Sie haben, dass sehr wenig Menschen aufbegehren gegen das politische System?
That's the way the authoritarian system works, isn't it? It's easier to cooperate and get along with it.
So funktioniert ein autoritäres System, oder? Es ist leichter zu kooperieren und so durchzukommen. Natürlich ist das auch Teil der Satire. Wenn ich mit Ihnen spreche, wenn ich in Europa oder in Amerika Interviews gebe, dann spreche ich ausschließlich mit Leuten, die ohnehin schon meiner Meinung sind. Wie beeinflusse ich irgendjemanden in irgendeiner Weise? Die Leute, die nicht meiner Meinung sind, lesen keine Bücher. Oder es ist ihnen egal. Jedes Wort aus meinem Mund ist für sie ein Gräuel. Ich weiß nicht, was ich eigentlich tue, außer mich auszudrücken. Meinen Frust und auch meinen Humor. Es ist eine Satire.
Das ist es, aber wie ging es Ihnen mit Ihrer Hauptfigur? Haben Sie seinen Pragmatismus verstanden?
Yes.
Ja, natürlich. So läuft es in einer autoritären Gesellschaft. Entweder man spurt oder man leidet.
Es gibt in der Geschichte einen Wendepunkt, wir werden das gleich hören. Da wird Ihr Protagonist mehr als nur ein Mitläufer. Wussten Sie von Anfang an, dass die Geschichte diesen Verlauf nehmen würde?
Nein, ich weiß nichts. Ich fange einfach an zu schreiben und lasse es fließen. Natürlich gärt es in mir, Tag für Tag. Aber die ganze Struktur ist improvisiert. Es ist eine Architektur, die in mir entsteht. Ich weiß nicht, wie oder warum. Ich bin einfach froh, dass es passiert. Also nein, ich wusste das nicht. Es geht Zeile für Zeile, Tag für Tag, Szene für Szene. Alles fügt sich und beginnt sich mir zu erschließen. Ich weiß nicht, was es am Ende sein wird. Ich beginne einfach mit einem Satz und folge ihm.
Sie sind ja sehr erfindungsreich, was die Details Ihrer Zukunftsvision angeht. Es gibt zum Beispiel bestimmte Kategorien von Bürgern und eine Art Staatsbürgerschaft plus für besonders regierungstreue Leute wie Ihren Protagonisten. Ist das alles Fantasie oder stehen Geschichtsbücher hinter diesen Ideen?
Ja, natürlich. Ich habe die ganze Geschichte des Faschismus im Rücken. Aber auch das, was in den Zeitungen stand damals und ja immer noch steht, Tag für Tag. Die Festnahmen von Migranten zum Beispiel. Das ist ein Skandal, der mich empört. Und der beste Weg, das für mich zu thematisieren, war in diesem Fall eine Satire zu schreiben.
Sie haben jetzt die Zeitungen angesprochen, die täglichen Nachrichten. Wie ist es mit der Historie? Ich weiß, dass dieser Vergleich zwischen unserer Zeit und den 1930er Jahren gerade omnipräsent ist, vielleicht auch überstrapaziert. Aber ich wollte Sie trotzdem fragen, ob Sie eine Verbindung sehen.
Yes, of course. When we talked last, or actually even before that, I was reading the Hitler biographies over again.
Ja, natürlich. Als wir das letzte Mal sprachen, oder eigentlich schon davor, habe ich die Hitler-Biografien noch einmal gelesen, im Vorfeld zur letzten Wahl. Und die Parallelen sind unheimlich, wie sich der Faschismus in einer Gesellschaft verankert. Ich habe schon mehrfach darüber geschrieben, in anderen Geschichten, etwa über China in meinem letzten Erzählband, wie die Bevölkerung dort nicht durch Verbote kontrolliert wird, sondern durch Belohnungen. Wenn du dies tust, bist du ein guter Bürger und bekommst eine Gratisreise auf die Bermudas und Rabatte im Supermarkt. Das ist ein sehr beängstigendes System, um Menschen gefügig zu machen. Denn sie wollen sich fügen, sie wollen die Belohnungen. Bei Verboten gehorcht man mit Widerwillen, aber bei Belohnungen möchte man dieser Mensch sein. SCS 750, das ist die Geschichte in I Walk Between the Raindrops. Bevölkerungskontrolle durch Belohnung, das machen die Chinesen. Es ist genial, viel wirkungsvoller als Verbote. Wir bestrafen dich, wenn du das nicht tust? Nein, du bekommst Rabatt, wenn du uns gehorchst. Das ist genial, Marketing.
You'll get a discount if you obey us. It's brilliant. It's marketing.
In seiner neuen Geschichte 2036 erzählt T.C. Boyle genau davon, von Gehorsam, Gefügigkeit, Faschismus. Und das nicht in China, sondern in den USA. Einen Ausschnitt aus dieser Geschichte, den hören Sie jetzt. Der Ich-Erzähler ist da gerade im Gefängnis angekommen. Die erste Nacht liegt vor ihm. Er weiß nicht, warum er dort ist, weiß aber, dass er Tests bestehen muss, Loyalitätstests, um wieder freizukommen. Es liest der Schauspieler Florian Lukas. Kennen Sie alle aus Filmen, aus Serien wie Goodbye Lenin oder Weißen See?
Bevor an diesem Abend das Licht gelöscht wurde, bekam ich eine Nachricht von meinem Bruder, der in Schlafsaal Nummer 3 auf der anderen Seite des Hofs untergebracht war. Sie kam in Form eines Post-it-Zettels, überbracht von einem zappeligen Kerl um die 30, der den Eindruck machte, es wäre auf Speed, was tatsächlich der Fall war, denn wenn man über Mittel verfügte, bekam man hier drin alles. Er war ständig in Bewegung und ging zwischen den Stockbetten auf und ab und hin und her, bis man ihn kaum noch wahrnahm. Als er das 9. oder 10. Mal an meinem Bett vorbeikam, packte er plötzlich für einen kurzen Händedruck meine Hand, sagte so laut, dass die Umstehenden es hören konnten, »Hey, Bro, willkommen, willkommen!« und war schon wieder verschwunden. An meiner Handfläche klebte wie ein nasses Eichenblatt ein Zettel. »Halte durch. Ich versuche, morgen dich zu besuchen. Roger. PS, fang so bald wie möglich an zu lernen. Ich meine, verschwende keine Minute. Ich glaubte nicht, dass ich würde schlafen können. Diese Umgebung war so fremd und da waren die ungewohnten Geräusche und Gerüche all dieser zusammengepferchten Menschen. Aber dann schlief ich doch. Die ganze quälende Prozedur hatte mich körperlich wie emotional erschöpft. Und kaum war ich hinaufgeklettert und hatte mich auf meinem Bett ausgestreckt, da schaltete mein Kopf auch schon ab. Das 5-Uhr-Klingeln weckte mich. Es befahl uns zur Morgengymnastik in den Versammlungssaal. Angeleitet wurden wir von der momentanen Gattin des Präsidenten, einer ehemaligen Aerobiklehrerin, die auf einem deckenhohen Bildschirm in einem Wirbel aus hypnotisch leuchtender Haut und dem Rot, Weiß und Blau ihres Bodysuits auf und ab hüpfte. Dann gab es in der riesigen Cafeteria Frühstück, das aus Pfannkuchen und Haferflocken bestand. So heiß wie der Kaffee war, merkte man nicht, dass es gar kein Kaffee war, und der Orangensaft stammte von den Plantagen des Präsidenten, den er, wie ich später erfuhr, den Resozialisierungszentren mit einem 500-prozentigen Preisaufschlag lieferte. Nach dem Frühstück kam die Reso-Arbeit. Wir wurden mit einem klapprigen Bus in die umliegenden Weinberge gefahren, wo wir in Vertretung der nach Mexiko deportierten Landarbeiter Unkraut jäteten, Triebe zurückschnitten und Dünger ausbrachten. Ich beklagte mich nicht. Keiner beklagte sich. Klagen wären von unseren Reso-Helfern mit den blauen Bläsern registriert worden, die identische Sombreros und verspiegelte Sonnenbrillen trugen und sich auf ihren Pferden elegant hin und her wiegten, während sie durch die Reihen ritten und uns im Auge behielten. Es gab eine halbe Stunde Mittagspause, Fleischwurst auf Weißbrot, beides von einem Sponsor geliefert, gefolgt von der Nachmittagsschicht und einer zweistündigen Schulung vor dem Abendessen. Das bestand an diesem Abend aus Bohnenburritos und Kirschlimonade, ebenfalls Erzeugnisse von Sponsoren. Ich war ausgehungert von der Feldarbeit unter einer Sonne, die wie die züchtigende Hand des Präsidenten selbst war, und bemerkte zunächst gar nicht, dass Roger sich neben mich an den Polypropylentisch gesetzt hatte, an dem man nach beiden Seiten, so weit das Auge reichte, nichts als Ellbogen, gebeugte Köpfe und mahlende Kiefer sah. »Hey, Bro«, sagte er und tippte mir leicht auf den Arm. Ich wandte mich zu ihm, mein Bruder, und spürte Freude aufwallen, bis mir einfiel, dass ich dank seiner Rücksichtslosigkeit und Untreue hier war. »Wie kommst du zurecht?«, fragte er. Ich zuckte die Schultern. »Lass dich nicht hängen.« Er versuchte, den Arm um mich zu legen, aber ich schob ihn weg. »Pass auf, Phrase«, sagte er. »Ich sag dir das, weil ich dir helfen will. Du musst aus dieser beschissenen Lage das Beste machen. Also keine Wut, keine Frustration. Hier geht's um Haltung und ums Lernen. Du musst lernen, lernen, lernen. Es ist der einzige Weg, der hier rausführt.« Dasselbe hatte er gesagt, als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, an dem verhängnisvollen Wochenende, an dem ich den ganzen Weg die Küste hinaufgefahren war, um ihn zu besuchen. »Und wie kommt's, dass du dann noch hier bist?« Er sah den Tisch hinauf und hinunter und vergewisserte sich, dass uns niemand belauschte. »Was soll ich sagen? Es ist eine Menge Stoff, okay? Bei der Prüfung letzte Woche habe ich 95% geschafft, also fast die volle Punktzahl. Sie lassen einen raus, wenn man in der schriftlichen Prüfung dreimal hintereinander 98 und in der mündlichen 100% schafft. Ich rate dir, bei der Vorbereitung auf die mündliche Prüfung den Rhythmus und die Intonation des Präsidenten zu übernehmen, dann kann man sich das alles leichter merken. Und die Witze, du musst den Ton genau treffen, glaub mir. Sarkasmus, jede Menge Sarkasmus, fingerdick aufgetragen.« An den ersten Abenden versuchte ich, im Bett zu lernen, aber das Deckenlicht war schwach. Und ohne ein Kissen oder eine Wand zum Anlehnen tat mir bald der Rücken weh, und so setzte ich mich im Schneidersitz auf den Boden und legte das erste der 10 Bücher, gesammelte Wahlkampfreden 2014 bis 2036, Band 1, auf das Linoleum, aber auch das machte Probleme, denn meine Muskeln waren von der Feldarbeit verspannt. Was lernte ich durch das Lesen? Dass es praktisch nichts gab, an dem der Präsident nichts auszusetzen hatte, und dass der beklagenswerte Zustand der Nation und der ganzen Welt einzig und allein der Unfähigkeit der vorigen Regierung geschuldet war, auch wenn deren Regierungszeit so lange her war, dass sich niemand mehr daran erinnerte. Wenn die Sprache dieser Reden rudimentär und monoton war, so war das Absicht und spiegelte das Genie des Präsidenten wider, denn dieser verstand es, seine Pläne so darzulegen, dass selbst die schlichtesten Gemüter sie sogleich verstanden. Man sollte meinen, es sei schwierig, in einem Schlafsaal von dieser Größe zu lernen, bei all diesen Ablenkungen und widerstreitenden Bedürfnissen seiner Insassen, doch so war es nicht. Wir alle, bis zum letzten Mann, und, wie es hieß, bis zur letzten Frau in den Frauenlagern, waren strebsame Schüler und lernten nicht für einen Abschluss oder eine Beförderung und auch nicht aus Liebe zum Wissen, sondern für etwas viel Grundlegenderes, die Entlassung. Wenn man das Lehrmaterial aufsaugte und die Prüfungen mit Höchstpunktzahl bestand, war man auf dem Weg in die Freiheit. Am Samstag durften wir uns nach der Feldarbeit, Erdbeeren, für den Rücken ein echter Hammer, für unseren wöchentlichen 15-Minuten-Anruf anstellen. Die meisten meiner Mitbüßer riefen ihre Partnerin oder ihren Partner an und ich war nicht anders. Ich rief Felicia an, hauptsächlich um ihre Stimme zu hören, aber auch aus praktischen Gründen. Was war mit meiner Wohnung, meinem Wagen, meinem Job? Konnte sie für mich tätig werden? Einen Aufschub für die Miete erwirken, meinem Boss die Situation erklären, den Wagen hin und her bewegen, damit die Reifen nicht platt wurden? Ich zählte die Klingeltöne, 8, bis sie schließlich dran ging. »Hallo«, flüsterte sie argwöhnisch. »Du fehlst mir«, sagte ich, beglückt vom Klang ihrer Stimme. »Wer ist da?« »Ich bin's, Fraser. Alles okay bei dir?« Sie sagte erst nichts und dann, »Mhm.« »Das ist alles? Mhm. Ich meine, was machst du so? Irgendwas Aufregendes oder wenigstens Interessantes? Was ist mit deiner Schwester und deiner Katze? Wie geht's denen?« »Du solltest hier lieber nicht mehr anrufen.« »Wie meinst du das? Ich bin clean, ehrlich. Ich lerne wie verrückt und werde 0, nichts hier raus sein, und zwar mit der Höchstpunktzahl. Wie dein Bruder?« »Naja, zugegeben, er ist noch hier, aber er ist kurz davor, die Prüfungen zu bestehen und nach Hause zu gehen, und das glaube ich erst, wenn ich sehe. Aber du weißt, dass diese Gespräche abgehört werden, und nur damit das klar ist, ich bin eine totale Anhängerin des Präsidenten, okay? Hast du gehört?« Roger wurde in der nächsten Woche entlassen und kehrte in sein altes Leben zurück, zu seiner Frau Jennifer und seinem Hund Bruno. Und obwohl er die erforderliche Punktzahl nur knapp erreicht hatte, bekam er auch wieder seinen alten Job, wenn auch mit einer Gehaltskürzung, und konnte sich in seiner Freizeit seinen Tulpen und einem Online-Forum über die Aphorismen des Präsidenten widmen. Diese in Form mehrerer Post-its überbrachte Nachricht beflügelte mich. Ich strengte mich an und lernte umso intensiver. Meine Blasen verhärteten sich. Meine Rückenschmerzen verschwanden. Ich schlief wie ein Baby. Und doch? Wenn ich dachte, dass wir alle auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiteten, so hatte ich mich geirrt. Was ich im Schlafsaal hörte, war nicht annähernd so ermutigend wie Rogers Geschichte und ging von meinem Stockbettgenossen Lucas aus. So leid es mir tut, er war einer jener Menschen, die immer Unzufriedenheit verbreiten, und je besser ich ihn kennenlernte, desto weniger mochte ich ihn. Er und ein paar andere Stänker steckten ständig die Köpfe zusammen, und wenn die Reso-Helfer außer Hörweite waren, sagte er Sachen wie: »Was ist an Empathie denn so schlimm?« oder »Golf von Mexiko, Golf von Mexiko«, bis es wie ein Mantra war. Ich wollte keinen Ärger bekommen, aber Ärger stand mir bevor, weil Lucas mein Stockbettgenosse war. Aus dem, was ich mitbekam, schloss ich, dass er und einige andere einen Ausbruch planten, aber vielleicht ist das nicht das richtige Wort, denn wir befanden uns ja in einer Einrichtung mit minimaler Sicherheitsstufe, nennen wir es also eine ungenehmigte Abreise. Natürlich war ich in ihre Pläne nicht eingeweiht. Das wollte ich auch gar nicht. Ich würde meine Zeit absitzen und mir meine Entlassung redlich verdienen, genau wie Roger. Aber da die Verschwörer sich unter mir auf Lucas' Bett trafen, konnte ich gar nicht anders, als sie zu belauschen. Außer Lucas waren noch 3 andere dabei. Auf der schmalen Matratze herrschte ein ziemliches Gedränge, aber sie fühlten sich wohl geschützt durch das vom oberen Bett gebildete Dach. Und außerdem flüsterten sie nur. An dem, wie sich zeigte, letzten Abend vor ihrer Flucht versuchte ich, sie auszublenden und mich auf eine besonders knifflige Passage darüber zu konzentrieren, wie man Zölle mit Gegenzöllen konterte, mitsamt Grafiken, doch es gelang mir einfach nicht. Und das Resultat? Ich hörte alles. Ich wusste, wann, wo und wie sie fliehen wollten, und das war eine Last, die ich nicht tragen wollte. Niemand mag Verräter. Aber andererseits, was machte es schon? Sie waren das Problem, nicht ich. Sie waren durch und durch treulos, und wenn ich sie meldete, tat ich uns allen einen Gefallen. Als das Licht gelöscht war, kämpfte ich eine volle Minute mit der Frage, ob meine Entscheidung ethisch vertretbar war, und machte meinen Frieden damit.
Dystopisches von Tizi Boyle, dem alten Meister der Kurzgeschichten. Ein Ausschnitt aus 2036 war das. Die ganze Geschichte und 11 weitere erscheinen am 21. Juli in dem Buch »Das Ende ist nur ein Anfang« im Karl-Hanser-Verlag. Und das gesamte Hörbuch gibt es Ende des Monats beim Hörverlag. Im Gespräch habe ich Tizi Boyle noch gefragt, ob er eigentlich einen Moment aus der Historie der Vereinigten Staaten herausgreifen könnte, um zu erklären, wie es so weit kommen konnte. Warum stehen wir gerade an diesem Punkt, dass genau das eine mögliche Zukunftsvision ist?
Okay, so I was a hippie out on the street setting things on fire and going crazy.
Nun, ich war ein Hippie, war draußen auf der Straße, bin ausgeflippt wegen des Vietnamkriegs und wegen Nixon, der versuchte, das Zwei-Parteien-System zu unterlaufen, indem er seine Spione einschleuste, um Dinge zu manipulieren. Das war aber nur die Spitze des Eisbergs und nichts im Vergleich zu dem, was jetzt passiert. Es ist furchterregend.
And the irony here, by the way, is the 4th of July. You know, it's the 250th anniversary.
Die Ironie dabei ist, der 4. Juli, das ist der 250. Jahrestag der Unabhängigkeit von King George. Und wenn man die Unabhängigkeitserklärung liest und die Anklagen, die gegen King George vorgebracht wurden, dann könnten sie exakt gegen den heutigen Präsidenten erhoben werden. Es ist so ironisch, dass dieser Mann, der unsere Demokratie zerstört hat, uns am 250. Jahrestag anführt. Es ist widerlich.
However, there is lots of good news coming.
Aber es gibt auch viele gute Nachrichten. Ich glaube, das Regime befindet sich im Niedergang. Bei den Wahlen im November wird es unterliegen. Es wird eine Generation dauern, den angerichteten Schaden zu heilen. Aber als ich die Geschichte geschrieben habe, wie ich schon sagte, im Frühling vor einem Jahr, sah die Lage wesentlich schlechter aus als jetzt.
Würden Sie das so sagen?
Yes. Oh yes, yes, yes. The dictator is losing control.
Oh ja, der Diktator verliert die Kontrolle. Die Leute, die ihn an die Macht gebracht haben und an der Macht halten, tun das aus eigenen Gründen. Parteifunktionäre, Faschisten. Es ist ihnen völlig egal, was er will oder welche Politik er macht. Sie denken nur an ihren eigenen Vorteil. Und wenn sie sehen, dass er ihnen, was ihre Wiederwahl betrifft, zur Belastung wird, und so ist es ja gerade, dann glaube ich, dass es einen radikalen Umschwung geben wird, hin zu etwas, das dem wieder näher kommt, was Amerika wirklich ist. Ich bin also optimistisch, dass das System funktionieren wird. Dass wir den Präsidenten, seine Schergen und sein repressives, rassistisches Regierungssystem loswerden bei der kommenden Wahl. Reden Sie danach noch einmal mit mir. An dem Abend, wenn wir Champagner trinken. Aber was, wenn ich mich irre? Was, wenn ich mich irre? Dann erreichen Sie mich im Umerziehungszentrum.
Am nächsten Morgen luden sie uns nach Gymnastik, Frühstück und Schulung in Busse und fuhren uns in die Weinberge, wo wir den Tag mit Mehltaubekämpfung, Rückschnitt, Aufbinden und Jäten verbringen würden. Wie es der Zufall wollte, war ich im selben Trupp wie Lucas und seine Komplizen Callard, Erickson und ein zaundürrer Typ, der ein Drachentattoo auf dem Brustbein hatte und dessen Namen ich nie mitbekam. Bei der Arbeit durften wir nicht reden und was wir machten, war nicht koordiniert genug für die alten rhythmischen Arbeitssongs wie Long John oder Swing Low, Sweet Chariot, die man aber ohnehin als Beleidigung des Präsidenten aufgefasst hätte. Also arbeiteten wir schweigend, während unsere Reso-Helfer auf ihren Pferden saßen und im Rhythmus der Musik in ihren Kopfhörern nickten. Die Sonne schien, es roch nach Schwefel und Insektenvertilgungsmittel und hin und wieder traf eine Hacke auf einen in der Erde verborgenen Stein. Möglicherweise gab es Vögel und ihr Gezwitscher, doch das bemerkte ich kaum. Die Arbeit war mühsam und stumpfsinnig, und wen kümmerte es schon, ob die Trauben wuchsen und reiften und geerntet und ausgepresst wurden und zu Wein fermentierten und das alles für irgendeinen Milliardär, dem das Weingut gehörte? Was ging mich das an? Ich wollte nach Hause, ins Büro, zu Felicia, und als der Augenblick gekommen war, als Kellert sich mit einem theatralischen Schrei an die Brust fasste, zusammenbrach und zuckend dalag, packte ich den nächsten Reso-Helfer, ein Bürschchen, dessen Akne unter der Krempe des Sombreros fettig glänzte, am Ärmel, zischte, das ist bloß gespielt, und zeigte auf Lucas, der bereits in die entgegengesetzte Richtung rannte. Ich erfuhr nie, was mit meinem Stockbettgenossen und seinen Komplizen passierte, aber sie kehrten nach der Arbeit nicht in den Schlafsaal zurück, also besetzte ich das untere Bett und legte Lukas Zeug, Pyjama, Zahnbürste, Texte, ein paar zerfletterte Pornos und eine Socke voll Marihuana auf das obere. Es gab keinerlei Auswirkungen. Meine Mitgefangenen waren anscheinend ganz froh, ihn und seine Negativität, die beim Lernen hinderlich war, los zu sein. Mein neuer Stockbettgenosse Ferris Farmer kam am nächsten Nachmittag und war vollkommen anders als Lukas, ein ernsthaft strebender Mann, der mein Studienpartner wurde und mir bei der Beherrschung und Durchdringung des Stoffs so sehr half, dass meine Testergebnisse am Ende des Monats besser waren denn je. Eines späten Nachmittags waren wir in der Bibliothek und stellten uns gegenseitig Fragen zu der berühmten Grönlandrede des Präsidenten, gehalten in Nuuk, der mit 20.000 Einwohnern größten Stadt des Territoriums, und zwar an dem Tag, an dem das Marine Corps sie mit einer einzigen Kompanie befriedet hatte, als einer der Reso-Helfer den Kopf zur Tür hereinstreckte und verkündete, ich hätte Besuch. Ferris und ich starrten einander an. Ich hatte noch nie Besuch gehabt und erwartete auch keinen, zumal die Besuchstage an den Wochenenden waren und Felicia deutlich gemacht hatte, dass sie diesem Ort nicht näher als 207 Kilometer kommen würde, was zufällig auch die Entfernung von hier zu ihrer Haustür in Reseda war. Ich legte ein Lesezeichen in meinen Text und folgte dem Helfer durch eine Reihe von Korridoren zu einer verschlossenen Tür. Dahinter war der Umkleideraum der Reso-Helfer. Wortlos tippte er den Code ein, stieß die Tür auf und führte mich zu einem kleinen Tisch und zwei Stühlen neben den Waschmaschinen und Trocknern. Auf dem Tisch standen zwei große Flaschen Coca-Cola Original und eine Riesenpackung Kaugummi. »Warten Sie hier«, sagte er, zwang sich zu einem Lächeln und verschwand durch die Tür, die sich automatisch verriegelte. Ich war wirklich verblüfft, aber weil es mich nach Zucker und Kalorien verlangte, schenkte ich mir ein Glas Cola ein und wartete. Ich muss gut 10 Minuten dort gesessen haben, einige Rülpser unterdrückt und dem Rumpeln und Ächzen der großen Industrietrockner zugehört haben, ohne zu wissen, was mich erwartete. Ich ging im Geist die Möglichkeiten durch. Mein Bruder? Mein Boss? Meine Mutter, eingeflogen aus New York? Doch ich muss zugeben, dass ich echt überrascht war, als der Sachbearbeiter, der mich festgenommen hatte, an den gegenüber den Trocknern aufgestellten Waschmaschinen vorbei auf mich zukam, den anderen Stuhl unter dem Tisch hervorzog und sich setzte. »Ich bin stolz auf Sie, Fraser«, sagte er unter dem Seufzen der Kleider in den Trocknern. »Wir alle sind stolz auf Sie.« Er sah im Grunde aus wie zuvor, schlaksig, offener Mund, das irgendwie blonde Haar nach der neuen Mode zu einer sich über die Stirn wölbenden Tolle gekämmt, die mit viel Spray der Schwerkraft trotzte, trug aber nicht den blauen Blazer, den ich kannte, sondern einen purpurroten. »Wie ich sehe, ist Ihnen mein neuer Blazer aufgefallen, keine Sorge. Ich wurde wegen guter Performance befördert. Ich bin jetzt Assistent des Regionaldirektors der Resozialisierungseinrichtungen und das heißt, ich verdiene ein ganzes Stück mehr und bin flexibler.« Er lächelte und griff über den Tisch nach dem Kaugummi und steckte sich zwei der knatschrosaroten Kugeln in den Mund. »Womit ich auch schon beim Grund für diesen kleinen Besuch bin, ich will Ihnen sagen, wie sehr wir uns über das, was Sie da draußen im Weinberg gemacht haben, gefreut haben.« Ich wollte antworten, das sei doch nichts, das Mindeste, was ich habe tun können, doch bevor ich etwas sagen konnte, hielt er die Hand hoch. »In 6 Wochen«, sagte er, »sind Sie hier raus, ganz egal, wie Sie in der mündlichen Prüfung abschneiden, die ja, machen wir uns da nichts vor, schon immer Ihre Schwäche war.« Er zog sein Handy hervor und warf einen Blick darauf. Die schriftliche war übrigens in Ordnung. Auch das fanden wir erfreulich. Aber man kann dem Präsidenten auf bedeutsamere Weise dienen als mit Prüfungsergebnissen. Und Sie haben sich bewährt, Phrase. Zweifellos. Ich gratuliere. Ich war benommen. In diesem Augenblick konnte ich nur daran denken, dass ich zu meiner Arbeit zurückkehren, Felicia in den Armen halten und mich in meinem Wohnzimmer auf dem Sofa ausstrecken und fernsehen würde, wann immer ich wollte. Vielleicht würde ich mir sogar eine Katze anschaffen. »Wir erwarten jetzt von Ihnen, dass Sie Augen und Ohren offen halten. Das ganze Land, die ganze Welt ist eine Brutstätte für negatives Denken und Sie sind ein wichtiger Balken in dem Bollwerk, das sich dagegen stemmt. Verstehen Sie, was ich meine, Phrase?« Auf den Tag genau 6 Wochen später war ich wieder zu Hause mit einer vertrauenswürdig Plus-Bewertung. Die ausstehenden Mietzahlungen waren vergessen und in der Arbeit sahen mich alle mit neuen Augen an, auch der Boss, der mir sagte, ich bekäme mit dem nächsten Scheck eine 20-prozentige Gehaltserhöhung. Ein paar Tage später kam per Post ein neuer Führerschein sowie ein Coupon für einen 50-prozentigen Rabatt auf einen Satz neuer Reifen von Presidential Tires. Der Pass war schwieriger. Ich erhielt eine Benachrichtigung, in der stand, ich könne erneut einen Antrag stellen, aber angesichts meines besonderen Status hielten es alle mit der Angelegenheit Befassten für besser, wenn ich bis auf Weiteres im Land blieb. Was für ein besonderer Status, wollte Felicia wissen. Wir waren bei Nando und ließen uns Heilbutt und Langflossentun schmecken, die es wunderbarerweise wieder gab, ohne dass wir danach fragen mussten, und das auch noch zum halben Preis. Im Resozialisierungszentrum hatte ich noch zwei weitere subversive Pläne aufdecken können. Bei dem einen war es um eine heimliche Destillerie gegangen, in der zwei Insassen Trauben verarbeiteten, die sie unter ihren Arbeitshemden ins Haus geschmuggelt hatten. Ein relativ harmloses Vergehen. Der andere Plan aber stellte ein weit schlimmeres Verbrechen dar. Sechs Männer wollten das Andenken meines früheren Stockbettgenossen ehren, indem sie seine Parolen an die Wände der Cafeteria sprayten. Der Status eines Plusbürgers, der seinen Irrtum eingesehen hat. Sie sah mich seltsam an. Du meinst eines Spions, oder? In der Arbeit? Und ich weiß nicht, hier? Mit mir? Ein Spitzel? Ich zuckte bloß die Schultern. Für mich war es eine Frage der Loyalität, sonst nichts. Wenn wir hier fertig waren, würden wir in meine Wohnung gehen, uns einen Film ansehen und miteinander vögeln. Ich glaube, ich nehme noch was von dem Heilbutt, sagte ich. Ihre Augen blickten sanfter. Und vielleicht noch etwas Thunfisch, sagte ich. Was meinst du?
Eine Passage aus der Geschichte 2036. Zu entdecken im Kurzgeschichtenband »Das Ende ist nur ein Anfang« von T.C. Boyle. Gelesen von Florian Lukas in der Regie von Jan Ullmann. Und in diesem Erzählband versammelt T.C. Boyle ganz verschiedene Geschichten. Alle machen Spaß, alle sind unterhaltsam, aber sie sind auch bemerkenswert ernst. Da gibt es eine Geschichte, in der mitten im Sommer Schnee fällt, weil ein Mann beschlossen hat, auf eigene Faust etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Es gibt eine andere, sehr traurige, die führt uns zurück in die Zeit der Pandemie. Und eine weitere handelt von zwei Paaren, die je ein Kind großziehen. Sie sind privilegiert, sie grillen gemeinsam, sie wollen das Beste für ihre Kinder. Sie leben in guten Gegenden, besuchen gute Bildungseinrichtungen. Aber dann geschieht etwas eigentlich Harmloses und eines der beiden Paare entscheidet, dass die Welt da draußen zu gefährlich geworden ist. Und sie beginnen dann, ihr Kind zu Hause zu unterrichten.
So it's a story about American violence and here is the genesis of it. My daughter has a little boy she was putting into kindergarten.
Das ist eine Geschichte über Gewalt in Amerika. Meine Tochter hat einen kleinen Sohn, den sie in den Kindergarten eines sehr sicheren Viertels mit einer hervorragenden Schule bringt. Aber sie wird von anderen Eltern gefragt, hat er kugelsichere Platten in seinem Rucksack? Ich war völlig schockiert, dass wir so weit gekommen sind. Deshalb musste ich das in einer Story erkunden.
I think it's a very subtle story too, if you get to the last lines about violence and about the fact that we were built in violence in the end.
Ich finde, das ist auch eine sehr subtile Geschichte über Gewalt und darüber, dass wir in Gewalt verwurzelt sind. Am Ende schauen der Vater und der kleine Junge eine Doku über afrikanische Tiere im Fernsehen, in der ein Löwe ein Warzenschwein reißt. Der Vater schaltet dann ab und der Sohn sagt: Das arme Warzenschwein. Darin steckt alles. Die ganze menschliche Spezies. Wir töten, wir essen, wir verstümmeln. So leben wir. Und der Vater sagt, ja, das arme Warzenschwein. Zwischen diesen beiden Zeilen steckt sehr viel, das sich der Leser vorstellen kann.
Ich habe mich gefragt, ob das nicht auch eine Geschichte über die Zukunft der USA ist. Darüber, wie sich die USA entwickeln, wenn Kinder so aufwachsen.
Well, you can project that, of course. But the story doesn't go there. I mean, it examines what the conditions are.
Nun, man kann das hineinprojizieren, natürlich. Aber die Geschichte untersucht die Bedingungen, unter denen Kinder in Grundschulen von Verrückten mit automatischen Waffen ermordet werden, weil die Rechten wollen, dass jeder automatische Waffen haben kann, ohne jedes Verbot. All das steckt in dieser Geschichte. Aber ich halte keine Vorlesungen. Ich zeige Szenarien auf und Sie können selbst urteilen. So funktioniert Kunst. Wenn Sie gegen Gewalt in Amerika angehen wollen, Gewalt an Schulen, dann schreiben Sie einen Essay, einen Kommentar, halten Sie eine Rede. Aber ich glaube, Kunst ist viel subtiler. Sie ist wie eine Verführung. Wenn man die Figuren glaubwürdig findet, dann ist man entsetzt über das, was geschieht. Und das kann einen verändern. Meine Aufgabe ist es, Kunst zu machen, die Sie dazu bringt, etwas zu tun, irgendetwas. Und wenn es ist, empört zu sein.
Aber würden Sie sagen, dass diese Geschichten für Sie selbst auch einen Versuch darstellen, die Gewalt in Amerika besser zu verstehen? Eine Geschichte behandelt zum Beispiel die Frage des Waffenbesitzes. Eine andere beschreibt einen Mann, der auf der Straße eine Frau ohne jeden Grund erschießt. Haben Sie versucht, sich einen Reim auf die Gewalt zu machen, die wir in Amerika beobachten?
Anything I write, stories and novel, is a way of making sense of human life.
Alles, was ich schreibe, Geschichten, die Romane, ist ein Versuch, das menschliche Leben und das Leben der Tiere auf diesem unerklärlichen, miserablen Planeten zu verstehen, auf dem es keine Hoffnung gibt und auf dem wir alle sterben werden und auf dem wir dieses Ende für alle anderen Kreaturen noch beschleunigen. Wo ist da die Freude? Das Wesen des Menschseins auf diesem Planeten, darüber schreibe ich. Ich nehme an, das tun alle Schriftsteller, wenn man unter die Oberfläche schaut.
Ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben das Thema schon berührt. Mit welchen Gefühlen gehen Sie diesem 4. Juli entgegen, diesem großen Nationalfeiertag der Vereinigten Staaten?
I think most of us, the civilized people, the people who believe in democracy, will withhold our support.
Ich glaube, die meisten von uns, die zivilisierten Menschen, die an die Demokratie glauben, werden unsere Unterstützung zurückhalten. So wie am Geburtstag unseres großen Führers. Der fiel mit dem Flag Day zusammen. Meine Nachbarn hängten ihre Flaggen als Protest verkehrt herum auf. Für uns alle wird dieser Tag sehr gedämpft sein. Ich hoffe, dass wir an diesem Tag wieder eine No-Kings-Kundgebung haben werden. Ich weiß es nicht.
Yes, the 250th has been spoiled. We cannot take pride in our country anymore. We have become the fascists.
Aber ja, der 250. Jahrestag ist verdorben. Wir können nicht mehr stolz auf unser Land sein. Wir sind die Faschisten geworden. Aber wie ich schon gesagt habe, die Uhr tickt. Es wird eine große Veränderung zum Besseren geben im November. Und um diese Zeit nächstes Jahr wird sie bereits wirksam sein.
Ich will gar nichts mehr sagen. Ich war auf so ein optimistisches Ende überhaupt nicht vorbereitet.
And Anne-Marie, I'm not running for office.
Und ich kandidiere nicht für ein Amt.
Ja, das wollte ich fragen. Aber im Ernst, es tut gut eigentlich, dass jemand optimistisch ist. Sie sind der Erste seit langem, mit dem ich spreche.
Because things are changing.
Weil sich die Dinge ändern. Hätten Sie vor 6 Monaten mit mir gesprochen, wäre das Bild viel düsterer gewesen. Und es ist weiter düster. Aber ich glaube wirklich, dass, laut allen Umfragen, sich alle gegen dieses Monster wenden. Ich glaube, seine Tage sind gezählt. Und deshalb glaube ich, dass wir wieder Blue Skies sehen werden.
Zukunftsvisionen waren das von T.C. Boyle. Und dem will ich nichts hinzufügen, bloß einen großen Dank an den Karl-Hanser-Verlag in München und an den Hörverlag, dass wir einen Ausschnitt aus der Lesung 2036 schon jetzt, einige Tage vor dem Erscheinen, mit Ihnen teilen durften. Die ganze Geschichte gibt es dann Ende des Monats zu lesen im Kurzgeschichtenband »Das Ende ist nur ein Anfang«, übersetzt von Dirk van Gunsteren, und zu hören im gleichnamigen Hörbuch, gelesen von dem Schauspieler Florian Lukas. Das war der Podcast Buchgefühl. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Nächste Woche geht's hier mit dem Kollegen Nils Beinker um Homers Klassiker, die Odyssee. Ich bin Marie Schöss und ich sage danke fürs Zuhören.
ARD Sounds. Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und ich mache einmal die Woche auch einen Podcast. Amerika, wir müssen reden, heißt er. Zusammen mit meiner amerikanischen Frau Jeffa Bourguignon. Und darin sprechen wir über all das, was da in den USA gerade passiert. Wie sich die Präsidentschaft von Donald Trump auswirkt. Im Land selbst, aber natürlich auch auf uns in Europa. Wenn ihr mehr darüber hören wollt, dann abonniert uns doch gerne. Amerika, wir müssen reden, findet ihr zum Beispiel in der neuen ARD Sounds App.